mit mir den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen. Wir sind gestern dabei gekommen bis zu dem Vers 11. Und ich lese jetzt Vers 12 bis Ende des Kapitels. Und dann werde ich wiederum Vers für Vers vorgehen, sodass wir uns den einzelnen Gedanken des Paulus die nachvollziehen können. Also ich lese erst einmal 1. Timotheus 1, Vers 12 bis Ende des Kapitels. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dir ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt für den guten Kampf des Glaubens kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Wenn wir diesen Text lesen, dann scheint er erst einmal gar nicht so ein direkter Bezug zu dem zu sein, was wir gestern gelesen haben. Denn gestern ging es in erster Linie um die Irrlehrer, was die so machen, wo die ihre Probleme haben, dass sie die Bibel verdrehen, dass sie ethisch, moralisch, also für ihr Alltagsleben, sich nicht nach dem richten, was in der Bibel steht, dass sie versuchen, eine Gesetzlichkeit aufzubauen, indem sie viele Gebote des Alten Testaments zu der Erlösung noch dazu tun und sagen, das musst du noch tun und das musst du noch tun. Und jetzt geht es plötzlich um etwas ganz anderes. Gerade die ersten Verse, die wir lesen, das scheint ja so zu sein wie ein Loblied auf Gott und ein Loblied auf die Erlösung. Ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, wieso schreibt Paulus das denn direkt im Anschluss daran? Und ich glaube, dass es durchaus einen Zusammenhang gibt, dass er nämlich den echten Glauben, so wie er ihn erlebt, die echte Befreiung von Sünde, so wie er sie erfahren hat, stellt er der Lehre der Irrlehrer gegenüber. Also in dem Teil, den wir gestern gelesen haben, da wird dargestellt, wie die Irrlehrer, mit denen er in Ephesus zu tun hat, also der Timotheus in Ephesus zu tun hat und vorher auch Paulus, wie die denken, was denen wichtig ist, wo die ihre Fehlinformationen haben. Aber Paulus legt nicht nur Wert darauf, Irrtümer aufzudecken, sondern dem das Positive entgegenzustellen, die Alternative, nämlich das, wie er es erlebt, wie es echt sein sollte. Und da habe ich den Eindruck, das ist dann insbesondere in dem Vers 12 bis Vers 17 der Fall und in Vers 18 bis Vers 20, da nimmt er ja nochmal Bezug auf diese Irrlehrer, den Hymenäus und den Alexander, den wir ja vorher schon mal gehabt haben. Also ich glaube, das wird da so eingebettet. Erstmal, das sind die Irrlehrer, das ist die Alternative dazu, so sollte es echt aussehen. Und dann kommt er am Ende wieder zu den Irrlehrern zurück und sagt, ja, genau weil die das eben nicht richtig begriffen haben, deshalb musste ich sie den Satan übergeben. So also der grobe Aufbau des Textes. Wenn wir uns diese ersten Verse anschauen, insbesondere 12, den Vers 12 dabei, dann habe ich den Eindruck, hier ist erst einmal ein Danklied auf das Wirken Gottes im Leben des Paulus, was er dort benennt. Wir könnten jetzt die einzelnen Punkte anschauen. Dann sehen wir zuerst einmal, wird dort erwähnt, dass Gott Paulus erwählt hat. Und Paulus lobt Gott darüber. Du hast mich erwählt. Also damit meine ich, dass er ihn für den Dienst eingesetzt hat. Das ist ja eine Erwählung dabei. Ich meine jetzt nicht die Erwählung für die Errettung, sondern Erwählung für einen Dienst. Er hat ihn Gott vertraut, dem Paulus. Gerade wenn wir die nächsten Texte, die nächsten Verse lesen, dann haben wir ja den Eindruck, der Paulus ist der, der am allerwenigsten geeignet ist, sich für den Dienst für Gott einzusetzen. Aber Gott bringt ihm dieses Vertrauen entgegen und dafür lobt er ihn. Es ist gerade jemand, der nicht besonders für diese Aufgaben qualifiziert erscheint. Er vertraut ihm nicht nur allgemein, sodass er sagt, dieser, der eigentlich meine Anhänger verfolgt hat, den mache ich auch zu, den rufe ich auch zum Glauben, sondern er setzt ihn dann sogar zu einem Dienst ein. Es sieht fast so aus, als ob hier Seite an Seite Jesus bzw. Gott und Paulus zusammenarbeiten. Dann finden wir auch noch, Paulus dankt Jesus dafür, dass er ihn stark macht. Das haben wir ja gleich am Anfang. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, eben Jesus Christus. Und dann eben, dass er mich treu erachtet hat, das, was ich ja gesagt habe, er vertraut ihm, dass er mich für den Dienst eingesetzt hat. Also dieses Vertrauen von Gott hat auch Auswirkungen für den Alltag. Und hier ist der Lob, der ganz konkret wird. Also im Folgenden haben wir dann ja noch Lob, weil ich die Sünden vergeben bekommen hat. Aber das, was er hier im ersten Vers erwähnt, also im Vers 12, das ist, er gibt mir Kraft, er achtet mich als treu, also er erkennt mich an, er will mich gebrauchen und er hat mir sogar einen speziellen Dienst gegeben. Und wir müssen sagen, jeder Dienst braucht dann ja auch diese Treue, die Ausdauer, die Bewährung, die Paulus ja auch gehabt hat. Und wenn wir das Leben des Paulus anschauen, am Anfang des Galaterbriefes lesen wir das ja auch, das war ja nicht so, der ist zum Glauben gekommen und dann war er sofort der große Völkerapostel, sondern das hat eine ganze Zeit lang gedauert, ehe Gott ihn so weit verändert hat, dass er diese Aufgabe ausfüllen konnte. Da lesen wir ja, der war 14 Jahre in der Wüste in Arabien und dann kommt er als Mitglied der Gemeinde nach Antiochien und da macht er auch erstmal seinen ganz normalen Dienst und dann kommt er seine Berufung. Das heißt Jahre. Wir können fast sagen Jahrzehnte nach seiner Bekehrung. Das ist also nicht sofort, aber Gott geht ihm treu nach und dafür ist der Paulus hier dankbar. Dann beschreibt er in Vers 13 sich selbst, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler gewesen war. Ich weiß nicht, ob jemand von uns sich so anderen gerne vorstellen würde. Also das bin ich so gewesen. Bei ihm stimmt das ja. Also erst einmal Lästerer. Was macht der? Der Lästerer zieht über andere her und verurteilt sie. Für manche Leute ist Lästern ja so eine Art Freizeitbeschäftigung auch, weil das ja spannend ist. Denn nicht nur, dass man jetzt die Fehler der anderen finden kann, sondern dadurch, dass man die Fehler der anderen findet, seien sie echt oder unecht, fühlt man sich selbst auch gleich schon besser. Denn derjenige, der andere beurteilen kann, der fühlt sich ja besser. Der weiß ja richtig, wie es aussieht. Und da muss ich dann schon gar nichts mehr tun. Allein, dass der andere schlecht ist, macht mich schon zu einem besseren Menschen. Und so ähnlich qualifiziert sich der Paulus, so sei er früher gewesen. Das ist natürlich der Blick im Nachhinein. Das war in dem Moment ja gar nicht klar. Ja, und worin äußert sich das? Dieses Lästern erstmal über andere und dann auch über Gott, denn das steckt ja auch mit drin. Das über andere, er hat sich über andere gesetzt dabei. Indem er zum Beispiel all diejenigen, die Jesus nachfolgen wollte, verurteilt hat. Die haben ja gar keine Ahnung und die machen ja alles falsch und die verstehen ja das ganze Alte Testament nicht. Und die sind ja Irrlehrer dabei. Da hat er sich über andere Menschen gesetzt. Hier war er Lästerer. Lästerer, glaube ich, bezieht sich aber zum Teil zumindest an dieser Stelle auch auf Gott. Lästern über Gott. Ja, wo hat er das getan? Er war ja jetzt nicht der Gottlose, der aufgetreten hat, und Gott ist der Letzte und das brauchen wir alles nicht. So nicht. Aber über Gott gelästert, indem er den Plan Gottes, nämlich die Erlösung durch den Tod Jesu, lächerlich gemacht hat. In der Hinsicht hat er gelästert. Gott hat einen guten Plan, wie er die Menschen retten will. Und Paulus stellt sich darüber und sagt, das ist doch alles Quatsch, das ist doch Unsinn, das gibt es ja gar nicht. Und damit lästert er gleichzeitig auch über Gott. Also dieses Lästern. Als zweites wird dann, übrigens dieses Lästern, nun das zweite wird genannt, wird verfolgen. Also Verfolger. Und das ist ja in erster Linie gegen Menschen gerichtet. Ja, nicht nur. Wir wissen ja, wo wir in der Apostelgeschichte 9 nachlesen, die Bekehrungsgeschichte des Paulus, da ist ja auch die Frage von Jesus, Saulus, warum verfolgst du mich? Also das Verfolgen hat Jesus dann durchaus auch auf sich selbst bezogen, obwohl er ja nicht mehr leibhaftig auf der Erde war. Aber in erster Linie war das für Menschen hier auf der Erde. Also Paulus war nicht nur einer, der sich lustig gemacht hat über Gott, und über andere Christen, sondern auch einer, doch der handfest zur Verfolgung von Christen übergegangen ist. Und das ja nicht gerade eben zimperlich. Wir lesen in der Apostelgeschichte, er hat Leute verfolgt, eingesperrt, ja bis hin, dass sie dann bestraft, möglicherweise sogar mit dem Tod bestraft worden sind, wegen Irrlehre vom Judentum dabei. Dann sagt er auch noch als Letzter, er ist ein Frevler. Und was ist da so ein Frevler? Frevler wurden im Alten Testament Leute bezeichnet, die mit Lust Gottes Ordnungen übertreten, die bewusst anderen Menschen wehtun wollen. Und hier ist so eine Reflexion, die Paulus wahrscheinlich erst im Nachhinein, wo es ihm deutlich wird. Er hat irgendwie nicht nur für Gott andere verfolgt, sondern es hat ihm selbst gut getan, so zu sehen, ich habe Macht über andere oder ich kann andere da verfolgen und einsperren. Und Paulus stellt sich hier als großer Sünder dar. Jetzt ist natürlich die Frage, warum tut er das denn eigentlich? Könnten wir doch sagen, Paulus, schweige darüber, was du getan hast, ist dir alles peinlich, dafür ist jetzt schon einige Jahre her, also reden wir gar nicht mehr darüber. Bei manchen Menschen, die erzählen, wie sie zum Glauben gekommen ist, kann man den Eindruck gewinnen, dass die sich richtig freuen daran, wie spannend sie gelebt haben, bevor sie gläubig geworden sind. Also was habe ich da nicht alles tun können? Bei manchen der Zeugnisse kennt ihr das vielleicht auch. Dann 3/4 der Zeit ist die Beschreibung des Lebens, bevor sie gläubig geworden sind. Und dann kommen noch 3-4 Sätze und das ist dann das Leben, nachdem sie Jesus kennen. Und jetzt ist es eigentlich langweilig geworden. Das heißt, ich darf nicht mehr tanzen gehen, ich darf nicht mehr Freundinnen aussuchen, wie ich will, betrügen andere darf ich auch nicht und stehlen und lügen auch nicht. Da ist ja nichts mehr zu erzählen, nicht? Das ist bei Paulus hier, habe ich den Eindruck, aber gar nicht so. Deshalb geht er auch gar nicht ins Detail. Das heißt, er schwelgt nicht in dem, oh, und dann habe ich die Leute genommen und gezerrt und dann ins Gefängnis. Und also er malt das nicht aus. Das ist relativ knapp mit seinen 3 Worten. Ich habe den Eindruck, ihm ist es wirklich peinlich. Er trauert dem nicht nach. Er meint auch nicht, dass das irgendwie gut gewesen sei oder dass er da eine Sympathie für hätte. Das, glaube ich, ist es dabei nicht. Was ist es dann? Ich habe den Eindruck, da gibt es verschiedene Punkte, die uns, wenn wir uns an unser Leben, bevor wir gläubig geworden sind, erinnern, die uns wirklich eine Hilfe sein können. Das erste ist nämlich, dass es uns vor Hochmut bewahrt, dass wir immer im Auge haben, wer sind wir eigentlich? Und das hat Paulus nicht vergessen. Weshalb er sich dann auch als den Allerletzten oder das, was er vorher getan hat, als Kot und Unrat bezeichnen kann. Das tut er ja im zweiten Korintherbrief besonders. Wenn wir vor Augen haben, woraus uns Gott gerettet hat, dann stellt sich das gegen unseren eigenen Hochmut. Weil wir alle als Menschen eher dazu geneigt sind oder es gerne wollen, gut von uns zu denken. Das ist uns irgendwie angeboren. Also es gibt ganz wenige Menschen und meistens werden die dann als krank bezeichnet, die dann eben schlecht von sich denken. Sagen, oh, der ist ja in ganz schwerer Depression, der denkt jetzt, ich bin gar nichts und ich bin schlecht und das Leben ist halt gar keinen Sinn. Bei manchen Menschen, die so denken, dann müssten wir sagen, ja, du hast recht. Nur das würde man ja nicht so tun. Dann versucht man aufzumachen, ja, so schlimm ist es ja gar nicht und guck mal, du kannst ja auch noch was und du bringst ja noch was. Und wobei eigentlich müssten wir sagen, manchmal brauchen wir vielleicht gerade das, um eben nicht zu gut von uns zu denken, von dem, was wir erreicht haben aus eigener Kraft oder wo dann doch noch unsere positiven Ansätze sind. Von denen spricht Paulus hier gar nicht. Er hätte ja auch sagen können, ich war ein fleißiger Student bei Gamaliel und ich habe es ja wirklich ernst gemeint. Naja, gut, ich habe nicht ganz genau begriffen, worum es geht, aber ich habe mich ja wirklich eingesetzt. Und guckt mal, was ich alles nicht getan habe. Ich habe hier nicht rumgemacht irgendwo da für Veranstaltungen, wo es nur ums Betrinken ging, habe ich ja alles nicht gemacht, hätte Paulus sagen können. Tut er nicht, sondern er stellt ganz ungeschminkt dar, das ist alles schlecht gewesen dafür. Und manchmal brauchen wir das, glaube ich, in dem Blick darauf, wer sind wir eigentlich im Kern, damit wir nicht in Hochmut hineinfallen, was wir alles tun können und wer wir denn alles sind. Eine zweite Sache, glaube ich, steckt auch noch darin, und zwar, wenn wir sehen, was wir früher gewesen waren ohne Gott, dann bringt das ja Dankbarkeit auch neu. Denn wenn wir manchmal so im Alltag Dankbarkeit nicht so stark empfinden, weil wir merken, da passiert jetzt nichts besonders nichts Großes. Das läuft so ungefähr gleich weiter im Glauben. Ich bin Jesus schon nah und ich komme ihm ein kleines Stückchen näher, aber hier so eine grundlegende Lebenswendung, wo ich gemerkt habe, Jesus hat mir Sinn im Leben gegeben, Jesus hat mir Sünde vergeben, dass das Dankbarkeit im Leben weckt, wenn man darauf schaut, woraus uns Jesus herausgeholt hat. Übrigens, vielleicht sind hier jetzt auch manche, die überlegen sich, ja, ich war ja gar nicht so schlimm, bevor ich gläubig gewesen bin. Gibt es natürlich auch. Wahrscheinlich besonders manche, die von ihrem Charakter eben eher so ein bisschen ruhig und still sind oder die im gläubigen Elternhaus aufgewachsen waren und nicht rebelliert haben. So etwas, das gibt es ja auch. Aber mach dir keine Illusion, auch du warst verloren gewesen, bevor du Jesus kennengelernt hast. Und Sünde ist nicht unbedingt nur sich betrinken und zu schnell Auto fahren und mit Mädchen rummachen oder sonst irgendwas, sondern Sünde kann alles Mögliche sein. Gerade bei Paulus waren das ja nicht die Sünden, sondern war seine Hochmut war die Sünde. Seine geistliche, Überheblichkeit davon. Das über andere Menschen herziehen mit Selbstgerechtigkeit, das waren seine großen Sünden. Soweit wir es wissen, war er nicht unmoralisch, der Paulus. Also auch musst du dir eingestehen, wenn du mehr im frommen Umfeld aufgewachsen bist, du hast genauso die Erlösung nötig gehabt. Und das war genauso gottlos, wie du gelebt hast, nur eben fromm gottlos. Das gibt es eben auch. So wie die meisten Pharisäer fromm gottlos waren. Eben die gehen ja auch total verloren. Das war manchmal ja, werden die von Jesus sogar stärker zur Rechenschaft gezogen als die richtigen Sünder, also die, die wir als offiziell als Sünder ansehen. Also auch wenn du eher aus frommem Hintergrund kommst, sei dir bewusst, woraus Jesus dich gerettet hat, das kann Dankbarkeit geben. Ich glaube auch, dass es eine manchmal motivieren kann zu einem bewussten Leben in der Hingabe, in der Bereitschaft, mich einzusetzen für Jesus. Einerseits, dass andere Leute davon hören, auch aus Dankbarkeit ihm gegenüber mich einzusetzen. Er hat mich gerettet, ich will ganz mich für ihn einsetzen. Das haben wir auch gerade gesungen. Nicht? Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt und so. Wir wollen uns da für Jesus einsetzen. Und ein vierter Punkt, glaube ich, ist auch noch, dass es eine Ermutigung sein kann für andere, dass sie gerettet werden können. Sozusagen nach dem Motto, wenn Gott schon diesen Paulus errettet, der ja nun ein ganz schlimmer Finger gewesen war, dann kann er auch andere, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, die wissen, dass sie Sünde in ihrem Leben haben, kann er die auch erretten. Und das sind, glaube ich, legitime Gründe, um davon zu sprechen, wie war es bei uns, bevor wir gläubig geworden sind, oder hier bei Paulus legitime Gründe, warum er davon nochmal erzählt, das nochmal rausholt nach so vielen Jahren, wie schlimm er gewesen war. Dann lesen wir hier, nachdem er das aufgezählt hat, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Interessant finde ich dann den Nachsatz dabei, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. So auf den ersten Blick könnte das jetzt ja so wirken, wenn ich keine Ahnung habe, dann macht es auch nicht, wenn ich falsch handle. So klingt das ja, nicht? Mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Ich glaube allerdings, dass Paulus das gar nicht so sehr hervorheben will, sondern dass er hier seine Position im Vergleich darstellt zwischen den Irrlehrern. Die Irrlehrer haben eben, die wissen Bescheid. Und das, was sie tun, ist dadurch eigentlich noch schlimmer. Und sie haben es auch nicht bereut. Paulus hat bereut. Er hat eingestanden, was er falsch gemacht hat. So ein kleines bisschen steckt da aber, glaube ich, auch eine Wahrheit drin, die Paulus im Römerbrief ziemlich zu Anfang uns deutlich macht, wo er sagt, wir haben unterschiedliche Verantwortung für das, was wir tun, gemessen an der Erkenntnis, die Gott uns gegeben hat. Paulus erwähnt das ja, wo er dann sagt, alle Heiden wissen, dass es einen Gott gibt. Und die sind dann schuldig, weil sie ihn nicht geehrt haben und ihn angebetet haben. Und dann sagt er in der nächsten Stufe, aber die Juden, das Volk Israel, die haben noch eine größere Verantwortung, denn die haben nicht nur das Gewissen, was ihnen sagt, dass sie falsch handeln, die haben nicht nur die natürliche Offenbarung, die Natur, wo sie sich umschauen, wo Gott ihnen entgegentritt, sondern die haben ja noch die Offenbarung durch die Propheten, die haben ja noch die Gesetze und die haben sich nicht daran gerichtet. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Genauso wie das im Leben Jesu gewesen war, weshalb er die Pharisäer stärker verurteilt. Denn an vielen Stellen sagt er, ihr habt doch die Schrift, lest doch nach, was steht da denn, wie ihr handeln sollt. Die hätten es wissen können und wissen müssen dafür. Und so, glaube ich, gilt es schon ein Stück weit, Umso mehr wir wissen, umso mehr Gott uns offenbart hat, umso größer die Verantwortung für das, was wir richtig oder falsch tun. Und das gilt natürlich auch, umso länger wir Christen sind, dann setzt Gott nicht mehr denselben Maßstab an uns, wie vor dem Zeitpunkt, als wir ungläubig gewesen waren. Das würdet ihr für eure Kinder ja auch nicht tun, gehe ich mal davon aus. Also, wenn da euer zweijähriges Kind das Glas vom Tisch schmeißt, weil es da unachtsam war und nicht so aufgepasst hat und nicht richtig koordinieren kann, wie das so geht, geht ihr wahrscheinlich anders damit um, als wenn das euer 17-jähriges Kind tut, ne? Weil ihr erwartet etwas anderes. Oder wenn es darum geht, die Spülmaschine auszuräumen und ihr damit 17 immer noch seid, ich weiß nicht, wie das geht, dann würdet ihr wahrscheinlich auch anders reagieren, als wenn euer zwei- oder dreijähriges Kind das sagt. Klar, umso älter, umso mehr Wissen, umso mehr Fähigkeiten, umso größer auch die Verantwortung, umso größer die Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier auch mitmachen will. Damals war ich noch in einer anderen Situation und ich habe das getan mit dem Wissen, das ich eben noch nicht hatte. Ich hatte das Wissen noch nicht und jetzt hat Gott es mir offenbart. Aber im Vergleich zu den Irrlehrern, die müssten es eigentlich wissen, denn die sind ja in der Gemeinde, die haben ja die Predigt da schon gehört, die sind ja Mitglieder gewesen, waren möglicherweise ja sogar bekehrt gewesen, weil ich es Unwissen und Unglauben getan habe. Was natürlich hier schön ist, dieser Hinweis für die Erbarmen. Dieses Erbarmen kann bedeuten, dass er da die Sündenvergebung mit meint. Später kommt er ja nochmal ganz genau auf die Sündenvergebung in Vers 15, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten. Dieses Erbarmen könnte allerdings auch meinen, Gott hat Erbarmen, indem er dem Paulus nachgegangen ist. Denn das, was Gott tut, ist ja nicht nur, dass er uns die Sünden vergibt, sondern er ist erstmal dem Paulus nachgegangen, indem er ihn vor Damaskus blind gemacht hat, indem er ihm vor Damaskus erschienen ist. Das ist ja auch schon Erbarmen. Gott hätte auch sagen können, na gut, Paulus, du hast jetzt so lange studiert, mach doch, was du willst, ist ja deine Sache, du gehst ja verloren. Also Erbarmen kann manchmal schon darin liegen, dass Gott dem Paulus oder uns früher oder heute nachgeht, dass er Geduld mit uns hat, dass er nicht beim ersten Mal, wenn wir versagen, gleich aufgibt dabei mit uns. Auch das kann schon Erbarmen sein. Also Erbarmen muss an dieser Stelle nicht unbedingt Sündenvergebung sein. Dann Vers 14, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Die Gnade Gottes wurde groß, wodurch? Paulus erzählt gerade von seiner Umkehr, seiner Bekehrung, seinem Lebenswandel. Und ich glaube, hierauf will er sich in erster Linie beziehen. Die Gnade Gottes wurde über alle Maßen groß durch das, was er im Leben des Paulus getan hat. Und das ist, habe ich auch gesagt, der Grund, warum er überhaupt davon erzählt. Er will darauf hinweisen, Gott ist so groß, wenn er mich errettet hat, der kann dich auch erretten. Gott hat mein Leben grundsätzlich verändert. Und diese Errettung geschieht in unserem Leben meistens in mehreren Stufen. Da ist es nämlich einerseits Gott, der uns nachgeht. Das ist das, was wir auch als Erwählung bezeichnen. Gott sagt, ich will dich retten. Ich will, dass du mein Kind wirst. Und dann zwingt er ja keinen dazu, das zu tun. Aber diese Erwählung äußert sich darin, dass er immer wieder uns mit der Bibel konfrontiert oder dass er uns im Herzen anspricht und wir plötzlich merken, wie leer und hohl wir innerlich sind, wie sehr unser Leben eigentlich falsch läuft. Und das Zweite, was dabei passiert, das ist dann das eigene Ja sagen. Weil wenn ich jetzt mal sehe auf Paulus, das war ja so. Paulus, plötzlich, als er Jesus begegnet, wird ihm klar, mein Leben läuft falsch. Aber dann hätte das ja noch keinen neuen Paulus gemacht, also vom Saulus zum Paulus. Sondern das, was es brauchte, dass Paulus dann auch noch gesagt hat, ja, ich will diese Veränderung. Ja, Jesus, du hast recht, das stimmt. Ich bin falsch, ich habe gesündigt. Und was wir bei der Geschichte des Paulus sehen und worauf er sich hier, glaube ich, auch bezieht, wenn er von der Gnade des Herrn spricht, ist, dass Gott dann häufig andere Menschen gebraucht, damit wir zu ihm finden. Und das ist ja bei ihm auch, nicht? Da schickt er jemanden, der ihn anspricht, der ihn in die Gemeinde hineinbringt, der ihm die Liebe Gottes auch mit eigenen Worten weitergibt. Und ich glaube, wenn wir das heute Morgen lesen, dann sollten wir genauso mitsagen können, die Gnade des Herrn wurde über alle Maßen groß, als er mich gerettet hat. Und das könnte auch, sollte auch bedeuten, dass wir ab und zu mal diese Dankbarkeit Ausdruck verleihen, indem wir Gott danken für das, was er getan hat, dass er uns nachgegangen ist. Aber vielleicht auch ganz bewusst danken für die Menschen, die Gott dafür gebraucht hat, dass wir zur Umkehr gekommen sind. Denn ich vermute einmal, dass fast keiner, der heute Morgen da ist, einfach so zum Glauben gekommen ist, sondern dass Gott auch andere Menschen gebraucht hat, sich dadurch verherrlicht hat, dass andere Menschen es nahegebracht haben. Das mag irgendein Prediger gewesen sein. Vielleicht war das dein Vater oder war das deine Mutter oder deine Schwester oder dein Bruder oder dein Freund oder deine Freundin oder Arbeitskollege oder sonst jemand. Meistens braucht Gott auch andere Menschen dazu und wir können dankbar für diesen Weg Gottes sein. Erstmal, wo er uns direkt anspricht, uns den Spiegel vor Augen hält, wer wir eigentlich sind, wo er andere Menschen geschickt hat, damit wir die Wahrheit erkennen und damit wir ein neues Leben anfangen können und dann natürlich auch das kleine bisschen, was wir noch dazu beigetragen haben, dass wir dann Ja gesagt haben an der Stelle. Das wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Glauben und Liebe werden hier nochmal besonders herausgehoben. Glauben wurde groß in Jesus. Warum? Weil das, wie Jesus gelebt hat, war der Ausdruck eines absoluten Vertrauens. Denn selbst da, wo Jesus sterben sollte, dann sagt er noch nicht, mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Wort Glauben heißt ja zu Deutsch Vertrauen. Also im Leben Jesu sehen wir das Vertrauen ganz besonders groß und genauso die Liebe. Jesus sagt ja, wer hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde? Und wenn Jesus hier, wenn Paulus hier von der Errettung spricht und dann sagt er, dass die Gnade des Herrn besonders groß geworden ist, wodurch insbesondere? Durch den Glauben und durch die Liebe, die in Jesus Christus ist. Also hier geht es nicht um die Liebe, die wir haben, nicht um den Glauben, den wir haben, sondern um den Glauben und die Liebe, die Jesus gehabt hat. Dadurch wurde die Gnade Gottes ganz besonders groß. Und ich glaube, dass wir dieses Vertrauen Jesu darin sehen können, wie er immer wieder auf Gott hingewiesen hat, wie er nicht aus sich selbst entschieden hat, sondern immer wieder danach gesucht hat, was will Gott in meinem Leben. Und die Liebe, dass er bereit war, auf alles eigene zu verzichten, dass er das Himmelreich verlassen hat, dass er selbst bereit war zu sterben für uns. Dann kommen wir zu Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Also wir könnten lange darüber spekulieren, was er nun mit dem Wort meint, und das könnten wir interpretieren auf die Bibel, um dann zu sagen, glaubwürdig ist die Bibel und aller Annahme wert. Würde aber hier nicht stimmen, weil welches Wort glaubwürdig ist und aller Annahme wert, das sagt er nämlich nachher. Das Wort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Also da sagt er, das ist aller Annahme wert, das ist glaubwürdig, dass das so passiert ist. Warum glaubwürdig? Das ist überprüft, das hat sich bewährt, das hat Paulus selbst erlebt und erfahren, dass das stimmt, deshalb erwähnt das. Und wenn dann danach nochmal gesagt wird, das ist aller Annahme wert, dann ist das eigentlich nur eine Doppelung, das meint genau dasselbe. Glaubwürdig und Annahme wert sein meint hier genau dasselbe. Und es ist aller Annahme wert, weil es sich im Leben des Paulus genauso vollzogen hat. Da merken wir auch, dann passt das plötzlich in den Zusammenhang. Paulus spricht hier von seiner Erfahrung mit Jesus, nicht wo es auf seine Werke aufbaut, auf seine Erfüllung der alttestamentlichen Gebote. Und dann ist ganz klar, Jesus ist gekommen, in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist jetzt nicht nur eine allgemeine theologische Feststellung, das ist etwas, was er in seinem eigenen Leben erfahren hat, weshalb er ja direkt danach auch wieder auf sein Leben kommt, denn ich bin der, von denen ich der Größte bin. Dieses, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, ist allerdings heute in der Zeit, in der wir leben, auch eine am stärksten verschwiegene oder zum Teil sogar schamhaft verdrängte Wahrheit. Wenn ihr heute viele Theologen der evangelischen, katholischen, orthodoxen oder sonst irgendwelcher Kirchen, auch mancher Freikirchen, trefft, dann ist dieses, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünde zu vergeben, das ist irgendwie so unannehmbar. Ich meine, es war im letzten Jahr, als dann ein deutscher evangelischer Bischof gesagt hat, der Sündentod Jesu, der stellvertretende Sündentod Jesu, ist nicht unbedingt zu glauben der Inhalt für einen evangelischen Christen. Also ein evangelischer Christ müsse nicht unbedingt glauben, dass Jesus für die Sünde gestorben sei, weil das sei ja so archaisch, das sei so blutrünstig, das sei so legendarisch, das brauchen wir heute nicht mehr. Gott vergibt einfach so. Er muss nicht seinen Sohn quälen, damit wir Sündenvergebung bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Sachen auch schon mal gehört habt. Das gibt es durchaus heute in kirchlichen Kreisen relativ weit verbreitet. Und da merken wir diese Wahrheit, die uns vielleicht selbstverständlich ist. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich. Heute ist vielmehr die Predigt, Gott in seiner großen Liebe, der vergibt allen. Einfach so. Und ich muss sagen, so rein menschlich gesehen wäre mir ein solcher Gott noch sympathischer. Denn ich würde auch sagen, ja, warum diese ganze Sache mit Jesus und warum muss der leiden? Ich wünsche ja Jesus nicht, dass er leidet. Ich würde mir auch wünschen, dass er, was weiß ich, uralt wird oder dann so wie Elia direkt in den Himmel entrückt wird, kein Leiden und keine Krankheit und kein Tod und so. Nur ist die Frage, gibt es solche Erlösung? Wenn es die geben könnte, dann hätte Gott sie gewählt, mit Sicherheit. Aber Gott wusste, dass es für Schuld auch Strafe geben muss. Dass für Schuld auch bezahlt werden muss. Dass sonst Gott selbst als Richter ungerecht wäre. Das wäre ja genauso, würden wir so empfinden. Stellt euch mal vor, ihr kommt da, was weiß ich mal, ganz banales Beispiel, ihr fahrt ja zur Bibelschule und ihr macht Geschwindigkeitsüberschreitung und ihr wisst ja hier so, die Ostwestfalenstraße sind ja einige Blitzer, ne? Ihr werdet ja geblitzt und dann bekommt ihr einen schönen Brief mit einem Bild da drauf und dann wird gesagt, du musst bezahlen. Und dann schreibst du einfach hin, ach, erlassen Sie mir das doch. Und jetzt der Sachbearbeiter, der sagt einfach, auch dir erlasse ich, du bist mir sympathisch, du siehst ganz nett aus und dem anderen nicht. Was würdet ihr sagen? Ist das gerecht? Ja, wenn du Schuld auf dich geladen hast, dann muss bezahlt werden dafür. Sonst ist das nicht gerecht. Den anderen gegenüber, übrigens würde ja auch sonst ein Verbot auch gar keinen Sinn machen. Wenn es okay ist, wenn du das Richtige machst und es ist okay, wenn du das Falsche machst, wo ist der Sinn des Verbots? Ist ja irgendwie sinnlos dabei. Und ähnlich wie das hier auf der Erde ist, natürlich noch in anderem Maß, aber ähnlich im Vergleich ist es ja bei Gott auch. Gott kann nicht einfach sagen, schwamm drüber, ohne nicht selbst ungerecht zu werden, weil er die Ungerechtigkeit duldet und für gut erklärt, für nicht so wichtig erklärt. Ach, das macht ja schon nichts, komm trotzdem zu mir. Das geht nicht. Diese Ungerechtigkeit, die muss erstmal ausgelöscht, neutralisiert werden in irgendeiner Weise. Und dafür ist Jesus gekommen. Und deshalb ist der Tod Jesu am Kreuz, der ist traurig, der ist grausam gewesen, zweifellos. Aber er war nötig dafür, dass unsere Schuld vergeben wird. Denn die einzige Alternative, die die Bibel uns nennt, ist, dass wir irgendwann mal vor dem himmlischen Gericht stehen werden und dann wird uns Gott alles auflisten, was wir denn getan haben, das Gute und das Böse. Und dann werden wir verurteilt. Nicht für das Gute, aber für das Böse. Das ist übrigens bei menschlichen Gerichten genau dasselbe. Wenn du vor einem menschlichen Gericht stehst, dann kannst du hinterher noch sagen, ja, ich habe aber regelmäßig meine Großmutter besucht und ich habe der Bibelschule Brake gespendet. Deshalb muss ich keine Strafe für zu schnell fahren bezahlen. Könnt ihr ja mal probieren. Wäre bei so einer Einspruch wäre das ja mal eine Möglichkeit, nicht? Du schreibst hin, also zwar bin ich ja so schnell gefahren, aber, oder du könntest ja noch besser machen, du kannst sagen, ich bin schon 10-mal nach Brake gefahren und bisher nie geknipst worden, also dann wägen Sie das doch auf. 10-mal richtig gefahren und 1-mal falsch gefahren, alles in Ordnung. Ich vermute, keiner wird sich auf solchen Vergleich einlassen. Und genauso ist es mit Gott auch. Wenn du in deinem Leben nie gelogen hast, dann wird dir Gott keinen Vorwurf damit machen. Dann wird er so ähnlich wie Jesus dem reichen Jüngling begegnet, da wird er sich freuen. Nicht? Da wird ja der reiche Jüngling kommt und sagt, was muss ich denn tun? Und dann werden ein paar Gebote aufgezählt und dann sagt er, das habe ich alles getan von meiner Jugend auf. Und Jesus ist nicht böse auf ihn, sagt, du Böser, warum hast du das getan? Nein, er freut sich darüber. Nur warum wird der reiche Jüngling mal vor Gott verurteilt werden? Weil er sein Herz an sein Reichtum gehängt hat. Das war eben sein Problem. Der hat viele andere Sachen gut getan. Und so wird es in deinem Leben auch sein. Du hast viele Sachen gut getan, aber du hast eben auch Sachen falsch gemacht. Und für die werden wir verurteilt und für die muss bezahlt werden. Und entweder bezahlst du selbst und die himmlische Strafe heißt dann halt ewige Verdammnis oder jemand anders bezahlt für dich. Und das ist dann Jesus. Und das ist dann das, was er hiermit meint. Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Er ist nicht in die Welt gekommen, um sich bejubeln zu lassen. sondern um Menschen die Möglichkeit zu geben, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Und das bezieht Paulus jetzt insbesondere auf sich und sagt, genauso ging mir das doch auch, genauso habe ich das in meinem eigenen Leben erfahren, deshalb von denen ich der Größte bin. Vers 16, aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeigt, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Das könnte man hier relativ kurz fassen. Er sagt nochmal, mir ist Erbarmung widerfahren, genau dasselbe, was er auch schon in Vers 13 gesagt hat, mir ist Erbarmung widerfahren. Hier ist die Sache aber noch viel eindeutiger. Beim ersten könnte es sein, die Erbarmung, er ist mir nachgegangen. Hier ist die Erbarmung ziemlich deutlich, hier geht es um Sündenvergebung, denn von denen hat er ja gerade vorher gesprochen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und hier hat Paulus einen ganz selbstlosen Blick. Wir könnten ja jetzt erstmal den Eindruck haben oder selbst auch sagen, ja, Jesus hat Erbarmen mit mir gehabt, damit ich gerettet werde. Das sagt Paulus hier an der Stelle gar nicht. Er ist nämlich gar nicht so selbstzentriert, so ich-zentriert, so individualistisch, wie das uns als Menschen erstmal angeboren ist. Sondern er sagt, nee, eigentlich hat Gott mich ja nur gerettet, damit es ein Vorbild für andere ist, damit auch andere zum Glauben kommen. Das ist ja eine interessante Perspektive. Eine, die jetzt nicht diesen Egoismus noch fromm tauft und sagt, okay, erstmal ging es immer in meinem Leben nur um mich, ja, und jetzt ist Jesus auch gekommen, damit ich gerettet werde. Sondern bei Paulus sagt er hat mich schon gerettet, aber warum? Damit es zum Vorbild für andere dient, damit andere sehen, das Große kann Gott tun. Und wenn er das tun kann, dann kann er auch deine kleinen Sünden noch wegnehmen. Bist du ein Verfolger der Christen gewesen? Hast du Christen umgebracht, ins Gefängnis geschmissen? Hast du Gott gelästert? Nee. Da siehst du, wenn Gott so einen schlimmen Menschen retten kann, dann kann er dich auch retten, dann kann er deine Sünden auch vergeben. Das ist die Argumentation, die Paulus hier drin hat, wo er dann auch sagt, meine Errettung, die ist gar nicht in erster Linie für mich, ich bin es gar nicht wert, sondern er hat mich nur errettet, damit andere ermutigt werden und sehen, wie groß die Liebe Gottes ist. Er ist Vorbild für andere. Wenn er mit mir Geduld hat, also mit Paulus Geduld hat, dann auch mit anderen. Und dann sagt er, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Also in dem Moment, wo Paulus gerettet worden ist, da waren die anderen ja noch nicht gläubig. Deshalb sagt er in dem Moment, er hat mich gerettet, weil er wusste, dass dadurch, dass er den Paulus rettet, auch andere gerettet werden würden in der Zukunft. Und hier ist ja wieder seine Perspektive, sein Vergleich mit dem, das bin ich, also ich predige euch jetzt nur, damit ihr gerettet werdet. Die falschen Irrlehrer, die wir vorher gehabt haben, die predigen in erster Linie für sich selbst. Die wollen selbst gut rauskommen, zeigen, wie perfekt sie sind. Sie kennen das Alte Testament, sie leben genauso, wie das ihren Vorstellungen entsprechend sind, durch diese Gesetzlichkeit, die sie aufbauen. Das ist bei Paulus hier nicht der Fall. Und wenn dann steht fürs ewige Leben, das gibt uns, glaube ich, die Perspektive, dass unsere Errettung, unser Christsein sich nicht erfüllt in dem Leben, was wir hier auf der Erde führen. Wahrscheinlich gerade in unserer westlichen Kultur, die so stark auf die Gegenwart und den Genuss der kurzen Lebenszeit, die du hier auf der Erde hast, fixiert ist, ist diese Wahrheit umso wichtiger. Denn was hier drin steht, ist jetzt nicht mehr nur uns halt die Sünden vergeben, jetzt fühlen wir uns besser, jetzt geht es uns besser, jetzt können wir besser unsere Probleme bewältigen. Er hilft uns auch noch unseren Schwierigkeiten, sei es eben die Arbeitslosigkeit, die Ehe, die Kinder oder sonst irgendetwas. Sondern eigentlich ist der Glaube ausgerichtet auf das ewige Leben. Die eigentliche Perspektive ist, wir wollen ewig bei Gott sein und dafür hat er uns gerettet. Also Gott hat uns hier auf der Erde nicht gerettet, damit wir ein bisschen besser leben können, damit wir unsere Minderwertigkeitskomplexe oder Depressionen überwinden können. Das ist mehr so eine Nebensache. Und die kann kommen oder kann nicht kommen. Gott hat uns auch nicht gerettet, damit wir hier gesund werden oder reich werden oder sonst irgendetwas. Zahllose Christen zu dem Zeitpunkt, wo wir hier leben, leben auf der Erde und sind bitter arm, sind bitter verzweifelt, leiden an schweren Krankheiten und Gott rettet sie nicht. Und wir können dann ja sagen, wie schlimm, Gott tut das nicht. Der hat das doch versprochen. Nee, das hat er gar nicht versprochen. Das Wesentliche, auf das es ankommt, das ist, was Paulus hier sagt, ist, er rettet uns für das ewige Leben. Das ist die eigentliche Perspektive. Und ich vermute, dass umso älter wir werden, umso stärker uns diese Perspektive aufgehen wird, weil wir auch merken, das Leben geht so schnell vorbei. Und so letztendlich total erfüllt ist das ja nicht. Es gibt mal so ein paar schöne Stunden, ein paar schlechte und ein paar gewöhnliche, das ist einfach so der normale Routine und Alltag und dann geht das vorbei. Und wenn ich mir jetzt euch anschaue oder mich selbst anschaue, dann weiß ich ja, einige von euch kannte ich schon vor 10 Jahren. Mit einigen war ich ja in der Freizeit schon vor noch längerer Zeit. Und die Zeit ist vergangen und ihr werdet sie nicht mehr zurückholen können. Und gehen wir mal nochmal 20 Jahre weiter, dann werden viele von uns hier nicht mehr auf der Erde sein. Dann werden wir schon tot sein. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht unseren ganzen Glauben nur aufs Diesseits konzentriert haben, sondern dass wir nicht vergessen haben dabei, dass das eigentlich fürs ewige Leben, für die Ewigkeit ausgerichtet ist. Und das will er uns hier deutlich machen. Dann Vers 17. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier ist nochmal so ein Loblied auf Gott. Ja, und warum? Ja, weil er das alles getan hat. Weil er den Paulus gerettet hat, weil er Jesus geschickt hat, in der Liebe die Menschen zu retten, weil er Gnade hat, weil er Kraft gibt, weil er Erbarmen hat und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich, wird das hier nochmal aufgeführt. Vielleicht könnte ich auch noch so ein bisschen sagen, was da drin steckt. Selbst deine Erlösung ist nicht Selbstzweck, sondern deine Erlösung ist letztendlich auch zum Lob Gottes. Und das macht er hier auch deutlich. Also es geht ja gerade um die Erlösung von Paulus und dann, dass dadurch andere errettet werden. Und das ist letztendlich nur zur größeren Ehre Gottes. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Teil. Also dieser Teil dazwischen war, so waren die Irrlehrer, so handelt Gott mit Paulus. Er errettet ihn, er vergibt ihn, er geht ihm nach, er offenbart ihm die Wahrheit. Er gibt ihm Kraft für sein Leben, er beruft ihn, er gibt ihm Vertrauen. Er gebraucht andere Menschen, er erwählt ihn, all diese Sachen, was Gott nun tut. Und er tut es nicht nur für ihn, sondern für die anderen, die dann sehen, wie großzügig und vergebungsbereit Gott ist. Er tut es nicht, damit das irdische Leben nun alles ganz toll läuft, sondern er tut es, damit er vorbereitet ist fürs ewige Leben. Und jetzt blendet Paulus zurück und kommt wieder zu den Irrlehrern, was mit denen denn so läuft und wo die ganz anders handeln. Und da spricht er zuerst einmal zu dem Timotheus. Dieses Gebot vertraue ich dir an. Jetzt wäre meine Frage, wenn wir hier in der Jugendstunde wären, ja, welches Gebot denn? Und dann könnt ihr lange lesen vorher, da steht doch gar nicht direkt von einem Gebot. Gebot verstehen wir doch eher, du darfst das nicht. Ja, was denn jetzt nicht? An dieser Stelle können wir den Begriff Gebot auch mehr mit Botschaft übersetzen. Das heißt, diese Botschaft, die vertraue ich dir an. Welche? Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Gott ist barmherzig auch mit den schlimmsten Sündern. Diese Botschaft vertraue ich dir an. Mein Sohn Timotheus. Sohn hat er ihn ja vorher auch schon genannt, obwohl er ja nicht sein leiblicher Sohn ist, sondern er meint einfach, der ist mir so innig verbunden in dem Anliegen, Jesus nachzufolgen. Der macht genau das, wie es eigentlich sein sollte. Deshalb nennt er ihn hier Sohn. Gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen. Also, er vertraut ihm diese Botschaft an, der Errettung, weil er treu ist, er ist eben sein Sohn, Timotheus, und weil früher über ihn Weissagungen ergangen sind. Weissagungen heißt ja Prophetien. Also scheinbar gab es zu der Zeit, als Timotheus berufen worden ist zu seinem Dienst, gab es Prophezeiungen, Weissagungen, die über Timotheus ausgesprochen worden sind, die ihn berufen haben dafür. Und die finden wir beispielsweise nochmal erwähnt, diesen Hinweis darauf, also nicht nur an dieser Stelle, sondern in Kapitel 4, Vers 14. Da lesen wir das ganz ähnlich. Da sagt Paulus nämlich, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Und genau dasselbe lesen wir dann nochmal im 2. Timotheus 1, Vers 6. Also scheinbar, als er seinen Auftrag bekommen hat, da sind die Ältesten der Gemeinde gekommen, haben ihm die Hände aufgelegt und andere haben geweissagt, also prophetisch gesagt, der ist jetzt für den Dienst für Gott ausgewählt. Die Frage, die wir uns natürlich stellen können, ist auch, welche Rolle spielen diese Weissagungen? Die spielen hier eigentlich keine ganz besondere Rolle, denn er ist ja nicht in seinen Dienst gekommen durch die Weissagung, die waren begleitend dazu. Gott hat auserwählt, das macht Paulus ja auch am Anfang deutlich, wo er sich selbst beschreibt, ich bin von Gott dazu bestimmt. Dann wird an den beiden Stellen, die ich gerade genannt habe, auch noch erwähnt, dass er eine Geistesgabe bekommen hat. Also vernachlässige nicht die Gabe, die in dir ist, durch Händauflegung und Unterweissagung. Und jetzt wäre die Frage, was war denn das für eine? Konnte der in Zungen reden? Oder heilen? oder so etwas. Wenn wir diesen Kontext lesen, dann wird uns deutlich, das kann damit eigentlich gar nicht gemeint sein. Denn was würde es in diesem Problem, mit den Irrlehrern fertig zu werden, helfen, wenn man in Zungen reden kann? Ziemlich wenig. Sondern hier bezieht sich das, weil Paulus sagt dann, denk an diese Gabe, die du bekommen hast, denn die hilft dir in dem Kampf, in dem du bist, von dem er ja nachher spricht, nämlich dem Kampf gegen die Irrlehrer beständig zu sein. Also ich tippe eher darauf, das muss so eine in der Leitungsgabe gewesen sein. Gott hat ihn befähigt zu leiten, anzuleiten, auch Beurteilungen zu sprechen. Vielleicht war es auch die Gabe der Geisterunterscheidung, wobei die hier nicht mal nötig war, denn die Sache war ziemlich klar. Paulus schreibt, er ist doch vollkommen klar, das ist ein Irrlehrer. Es könnte hierbei auch eine Lehrgabe gewesen sein. Lehre die Leute so klar, dass sie unterscheiden können, was wahr und was falsch ist, dass sie sich nicht verführen lassen durch die falschen Propheten. Also irgendwie solch eine Begabung wird es dabei gewesen sein. Und Gott hat das vorher angekündigt. Das gibt ja nicht unbedingt uns die Herausforderung, dass das bei jedem von uns auch so sein muss. Also nicht jeder von uns muss prophetische Mitteilungen bekommen haben, als er gläubig geworden ist oder begabt worden ist mit Gaben des Heiligen Geistes. Aber bei dem Timotheus, da war das scheinbar so. Er soll sich an diese Berufung erinnern. Und warum? Weil es ihn motiviert und stärkt für Aufgaben, die Gott für ihn vorgesehen hat. Und das ist auch wichtig für uns. Wenn du mal einen Tiefpunkt erlebst in der Berufung, in die Gott dich hineingestellt hat, jetzt fragst du dich vielleicht, ja, welche Berufung ist das denn? Ich bin ja nicht Missionar in Papua-Neuguinea, also wo ist die Berufung? Ja, Berufung ist ja nicht nur, dass irgendjemand da in dem sogenannten vollzeitigen Dienst steht. Berufen ist eigentlich jeder, der Christ ist, nur in unterschiedliche Aufgaben. Dem einen ist halt die Aufgabe, dass er Gemeinde leitet oder lehrt, dem anderen die Seelsorge zu machen, dem anderen die Kinder im Glauben zu erziehen, dem anderen am Arbeitsplatz treu zu sein und ein Vorbild für Jesus zu sein. Die Berufung ist unterschiedlich. Und denk daran, Gott hat dich auch berufen. Nicht nur ein paar wenige, die irgendwo in der weltweiten Mission sind, sondern Gott hat dich auch berufen. Und erinnere dich daran, denn wenn dann Kampf und Auseinandersetzung kommen, dann brauchst du diese innere Gewissheit. Ich mache das nicht nur, weil es mein eigener Spaß ist. Dann kannst du mich schnell frustriert werden. Die Kinder entwickeln sich nicht so, wie du denkst, und schon bist du frustriert. Dein Chef ist nicht so begeistert von dir oder entlässt dich sogar, du bist frustriert. Die Gemeinde, da sind nicht nur alle dankbar, die dir zujubeln und sagen, oh toll, super, dass du hier jetzt da die Bibelarbeit gemacht hast oder die Kinderstunde 10 Jahre gemacht hast, sondern du wirst dann eher erleben, leider auch in der Gemeinde gibt es dann Undankbarkeit, dann wird eher gemäkelt an den Stellen, die mal nicht so toll gelaufen sind. Aber dann denk daran, Gott hat dich berufen. Du machst das nicht nur als Hobby oder du machst das nicht nur, um Beifall zu bekommen. Gott hat dich berufen und deshalb sagt Paulus das dem Timotheus auch. Denk daran, du bist berufen und wenn du jetzt in einem Kampf bist, dann vergiss das nicht, denn in diesem Kampf wirst du auch Angriffen ausgesetzt sein. Denn hier steht ja, erinnere dich an die frühere, also gemäß den früheren Weissagungen, damit du durch sie gestärkt für den guten Kampf des Glaubens kämpfst. Also es hat einen Zweck, sich daran zu erinnern. Das ist nicht einfach nur so. Und dieser Kampf, in dem wir sind, der ist lebenslang. Den hat der Timotheus damals gehabt in Ephesus gegen die Irrlehrer, der hat aber nachher nicht aufgehört. Und genauso ist das bei uns auch. Ihr müsst realisieren, dass ihr ständig in einem geistlichen Kampf seid. Im Epheserbrief finden wir das dann ja noch mit der Anweisung für die geistliche Waffenrüstung. Wie sollen wir denn da mit dem geistlichen Kampf richtig umgehen? Und dann ist ja der Glaube und das Heil und die Bibel und das und so weiter spielen da alles eine wichtige Rolle. Das ist aber jetzt nicht Thema von diesem Text. Aber wir sind in dieser Auseinandersetzung. Und wer kämpft da gegen uns oder gegen wen kämpfen wir? Manchmal ist das unsere eigene Sünde. Wir kämpfen gegen unsere eigene Schwachheit und uns gegen uns selbst, gegen unsere Charakterschwächen. Und meistens sind ja gerade unsere Charakterstärken auch gleichzeitig unsere Charakterschwächen, wo wir sehen müssen, dass wir sie in Grenzen halten. Der so ein Machertyp ist, der kommt halt leicht auch in die Schwierigkeit, losgelöst von Gott zu machen. Und dann kann das eine Anfechtung sein. Der eher so eine träge Persönlichkeit ist, das ist ja manchmal ganz angenehm, dass er die Leute so ein bisschen, ach, ist nicht so schlimm und komm, das kriegen wir auch noch hin, ist ja auch nett. Aber es kann auch so eine Transuse sein, dann läuft gar nichts mehr. Das ist dann wieder gleich eine Schwäche. Also das heißt, unsere Stärken sind meistens auch unsere Schwächen und an denen müssen wir arbeiten. Und das ist ein Kampf, in dem wir drin sind. Im Jakobusbrief, der schreibt der Jakobus, wir kämpfen gegen unsere, wie drückt er das noch aus, gegen unsere Lüste des Fleisches und solche Sachen. Das ist damit gemeint, also das, was in uns drin steckt. Dann haben wir einen Kampf, der ist gegen Leute, die uns von außen angreifen. Und das sind manchmal die Ungläubigen. Und bei denen, denen trauen wir das ja noch zu. Da ist dann irgendein böser Ungläubiger, der sagt, was bist du für ein schlimmer Kerl und überhaupt Jesus, das stimmt doch alles gar nicht und du bist doch lächerlich. Den trauen wir das ja noch zu. Wobei, es gibt ja auch nette Ungläubige, sind ja nicht alle so böse, aber so Angriffe gibt es immer wieder. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, im letzten Jahr hatten wir das ja auch hier in der Bibelschule Brake, als zwei unserer Schülerinnen umgebracht worden sind im Jemen, ganz stark Angriffe von Leuten, die gar nicht gläubig sind, denen das letztendlich auch egal ist, von denen heute keiner mehr daran denkt, was mit den beiden Schülerinnen passiert ist. Sondern das war damals einfach eine Pressemeldung. Und wenn man sowieso ein bisschen gegen Christen eingestellt ist, macht man noch mal ein bisschen mehr Druck. Und dann ist egal, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Und so gibt es Ungläubige, die uns angreifen. Und das sind nicht nur einige wenige. So haben zum Beispiel vor dem letzten Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen haben die Linkspartei und auch die Grünen gesagt, wenn sie an die Regierung kommen, wollen sie dafür sorgen, dass christlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen der Garaus gemacht wird. Haben sie ganz offen gesagt, weil christliche Schulen nicht ihrer Überzeugung entsprechen. Das finden sie ärgerlich. Das wird natürlich nicht von heute auf morgen passieren, ist ja klar. Aber da müssen wir sehen, ganz klar, da sind auch Gegner. Das ist nicht nur lieb und nett. Und auch heute in unserer Zeit sind nicht alle Leute lieb und nett. Das sind durchaus Leute, die ganz stark interessiert sind, christlichen Glauben zu bekämpfen. Und damit haben wir auch zu tun. Keine Illusion sollen wir uns machen. Dann gibt es aber auch die Leute, gegen die wir kämpfen, wo in dem guten Kampf des Glaubens, das sind Gläubige. Manchmal ist das ja erschreckend, dass wir nicht nur die bösen Ungläubigen haben und nicht nur unsere eigene Sünde, da hätten wir ja schon genug mit zu tun, sondern dass dann auch noch Angriffe von anderen Gläubigen kommen. Und das gibt es leider in christlichen Gemeinden auch immer wieder. Zum Teil, weil biblische Aussagen dann umgebogen werden. Zum Teil, weil da auch in christlichen Gemeinden Egoismus ist. Ich will mich durchsetzen, jetzt tue ich das halt nicht auf so ganz plumpe Weise, sondern zitiere noch ein paar Bibelverse dafür, um den anderen fertig zu machen. Oder manchmal ist einfach, der ist mir nicht sympathisch. Und dann sehe ich noch so, wie ich den ausboten kann oder den meiden kann oder sonst irgendetwas. Aber auch noch viel stärker. Also ich muss ja sagen, ich fand es etwas erschreckend, als mir der Stefan Holthaus von der EFTH in Gießen gesagt hatte, als sie ihren Antrag auf Anerkennung bekommen haben, die meisten Schreiben, die bei dem Wissenschaftsministerium eingegangen sind, die dagegen protestiert haben, waren von Christen. Also das heißt, die hatten im Wissenschaftsministerium ganz zwei Ordner, dicke Leitsordner, nur von Schreiben von Christen, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass die FTH anerkannt wird. Wo ich auch gedacht habe, naja, jetzt hat man schon genügend Schwierigkeiten mit den Leuten, die das nicht wollen, die ungläubig sind. Und jetzt kommen auch noch massenhaft Gläubige, die dagegen opponieren. Und jetzt kann man ja zur Anerkennung der FTH stehen, wie man will. Man kann ja auch sagen, ist vielleicht nicht alles ganz toll und gibt ja auch Gründe, wo man sagen kann, immer so eine Anerkennung hat natürlich auch Probleme. Aber die sollte man doch intern klären. Und hoffentlich in guter Motivation klären und nicht aus Neid oder sonst was Missgunst klären. Aber sich dann noch an andere gesetzliche Stellen wenden, um das den Christen noch schwerer zu machen, das Leben. Da würde ich sagen, das ist doch schlimm. Das ist dann enttäuschend, das ist frustrierend, so etwas. Aber das gibt es immer wieder. Also macht euch darauf gefasst, ihr werdet auch im geistlichen Leben nicht nur gegen die mit den bösen Ungläubigen Auseinandersetzungen haben, sondern auch immer wieder mit Christen untereinander. Und das war übrigens ja auch hier mit den Irrlehrern, die haben sich ja als Christen verstanden. Da haben sie gesagt, jetzt musst du aber noch das Gebot und jetzt noch das Gebot. Und wenn du es nicht tust, ja, dann bist du der Ungläubige. Ja, wie erinnere ich mich noch? Das war doch mal, wie ging das noch? Da, bei uns in Hornbad-Meinenberg gibt es eine Spätaussiedlergemeinde, die ist sehr traditionsbewusst. Und die ist dermaßen traditionsbewusst, dass, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht erschüttert dabei, aber bei unserer Gemeinde in Detmold, die wir besuchen, da ist es kein Zwang, dass Frauen einen Rock tragen. Also kein Zwang. Also sie dürfen das gerne, aber es wird keiner ausgeschlossen, weil er keinen Rock trägt. Und jetzt war dann aus dieser Gemeinde ein junges Mädchen, die kam zu uns in den Gottesdienst. Und der Gottesdienst war alles fromm und gut. Und dann ging sie hinterher wieder zur Familie und sie wurde von dem Vater verprügelt, weil sie in die Welt gegangen ist. So hat er argumentiert. Ja, warum? Wenn du in einer Gemeinde bist, wo Frauen eine Hose tragen, möglicherweise, ja nicht alle, aber manche, dann ist das die Welt. Und dieser Vater war der Überzeugung, eine Frau, die keine den Rock trägt, also die eine Hose trägt, die geht verloren. Das sagte der auch so. Und deshalb musste er seine Frau, seine Tochter prügeln, damit die von diesem Irrweg wieder Buße tut und umkehrt. Und hier würde ich sagen, da gibt es dann manchmal Ärger unter Christen. Auseinandersetzungen, die an dieser Stelle doch gar nicht sein müssten. Wo ich denke, wie traurig, da ist dieses Mädchen fromm und lieb und nett und geht sogar freiwillig am Sonntagmorgen in den Gottesdienst. Aber halt der falsche Gottesdienst, nicht? der Gottesdienst, wo einige Frauen mit Hosen sind. Und da muss ich sagen, das ist auch so Kampfauseinandersetzung unter Christen. Und ich will jetzt ja gar nicht großes Thema machen, sollen Frauen Hosen oder Röcke tragen? Das können wir gesondert mal behandeln in so einer Fragerunde, ne? Und dann können wir ja sehen, wie das ist. Aber ich hoffe, wir sind uns einig dabei, dass das nicht der entscheidende Faktor im christlichen Leben ist. Und dann gibt es solche Kämpfe. Guten Kampf des Glaubens. Und den guten Kampf des Glaubens, den haben wir letztendlich natürlich auch gegen den Teufel. Weil der Teufel versucht, uns von Gott wegzubringen. Der ist eine Realität, die heute von Menschen schamhaft verschwiegen wird, weil Teufel, das ist ja mit einem Pferdefuß und Schwefel, Gestank aus dem Mund, Mundgeruch und so. Das ist der Teufel. Den gibt es in dieser Weise natürlich nicht. Sondern der Teufel ist mehr lieb und nett, versucht Leute zu verführen und gegen den aber auch zu kämpfen. Also der gute Kampf des Glaubens, der hier drin steht, ist wir selbst mit unseren Schwächen. Das sind die Ungläubigen, mit denen wir zu tun haben. Das sind die Gläubigen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und auch der Teufel, der da mit drin ist. Also, damit du gestärkt wirst für den guten Kampf des Glaubens. Indem du, jetzt wird näher beschrieben, wie dieser gute Kampf des Glaubens denn hier aussehen kann, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Den Glauben, das heißt, selbst wenn du in schwieriger Situation und im Kampf bist, vergiss das Vertrauen auf Gott nicht, auf Jesus nicht. Denn das ist das Allerschlimmste, was du tun kannst. Wenn es schlimm geht, dann wird es ohne Jesus nur noch schlimmer gehen. Auch wenn du in dem Moment vielleicht den Eindruck hast, ach, der Glaube, der hindert mich jetzt hier auch und der macht Mühe. Sondern da sagt er dem Timotheus, in allen Auseinandersetzungen, in denen du bist, auch wenn du gar keine Perspektive mehr hast, wirf das Vertrauen auf Gott nicht weg. Denk daran, er hat dich schon, ich weiß nicht jetzt wie viele Jahre, bei mir sind das jetzt rund 30 Jahre, seitdem ich Christ bin, hat er mich bewahrt, ist mir nachgegangen, hat sich erwiesen als derjenige, der bei mir gestanden hat, auch da, wo keine Menschen mehr da waren, der ist treu, halt daran fest, egal was kommt. Und das gute Gewissen, ja, das meint ja so viel wie, also bewahre dir ein gutes Gewissen, lesen wir da ja, indem du ein gutes Gewissen und den Glauben bewahrst, lebe so, dass dein Gewissen dich nicht immer wieder verurteilt. Also das heißt, wenn Gott dir innerlich deutlich macht, da ist eine Sache falsch, dann tu sie auch nicht mehr, das Falsche. Und wenn er dir deutlich macht, was du tun sollst, dann tu das auch. Warum? Wenn du nämlich in einen Kampf hineinkommst, dann wird gerade das, worauf dich das schlechte Gewissen aufmerksam macht, das wird häufig zum Stolperstein. Du wirst merken, da ist die Entfernung zu Gott, weil da Sünde in deinem Leben noch ist, die du nicht ausgeräumt hast. Da hast du bist du dem nicht nachgegangen zu guten Zeiten, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Sei es das Bibellesen, das Beten, das was weiß ich, Einsetzen für den Glauben. Und wenn dann schlechte Zeiten sind, wo Kampf sind, dann ist es erst recht schwer. Hingegen, wenn du dir ein gutes Gewissen bewahrt hast, und dann kommt der Teufel, will dich fertig machen. Dann kommen die Ungläubigen und sagen, du bist doch der Allerletzte und überhaupt, was fällt dir eigentlich ein, was du getan hast? Und wenn du ein gutes Gewissen vor Gott hast, weil du schon vorher in den guten Zeiten versucht hast, so zu leben, dann kann dich dieser Angriff nicht so stark treffen, wie wenn du plötzlich merkst, die haben ja eigentlich recht, ich bin ja sündig und was ich tue, ist ja auch alles falsch und ich mache im Grunde genommen so wie alle anderen auch. Also deshalb, dieses gute Gewissen zu dem Zeitpunkt, wo du es kannst, versuche das zu tun, wo Gott dich im Gewissen darauf aufmerksam macht und das zu lassen, vor dem er dich warnt. Und auf der anderen Seite, pfleg dieses Vertrauen zu Gott, vergess das nicht, denn das wird dir im Kampf weiterhelfen. Dieses haben einige von sich gestoßen, das heißt, die haben das nicht gemacht. Der Heilige Geist hat ihnen gezeigt, das ist falsch und sie haben es trotzdem gemacht. Haben sie von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Schiffbruch heißt ja, im wörtlichen Sinne des Wortes, du bist mit deinem Schiff unterwegs und das fährt irgendwo auf eine Sandbank auf, an einen Felsen, das geht alles kaputt. Und so kann es im geistlichen Leben auch gehen. Du bist unterwegs mit Jesus, du achtest auf diese Sache nicht, du hast dein Vertrauen weggeworfen, du achtest nicht auf das Gewissen, was Gott dir im Gewissen sagt. Und dann kommt eine schwierige Situation und du bist manövrierunfähig, übertragen auf Schiff, nicht? Du kannst nicht mehr weiter. Und dann stößt du irgendwo auf und erleidest Schiffbruch. Und jetzt werden zwei Leute noch genannt. Unter ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. Diesen Hymenäus und den Alexander, den finden wir auch noch an anderer Stelle, nämlich im 2. Timotheus 2, Vers 17. Da wird er nochmal erwähnt. Ich lese das gerade mal vor. 2. Timotheus 2, Vers 17. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetos. Also wenn ich gerade noch mal vorher lese den Vers. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehört Hymenäus und Philetus. Also dieser Hymenäus war scheinbar so ein Störenfried in der Gemeinde. Und der Philetus auch. Also wenn hier Paulus aufzählt, den Hymenäus und Alexander, dann sind das nicht die einzigen. Da gehört der Philetus plötzlich auch noch mit dazu. Aber das war eben so einer, der hat das Vertrauen auf Gott weggeworfen. Der hat sich eben in leeren Schwätzereien, wie wir vorher schon gestern gelesen haben, hat ihn hingegeben. Dem Alexander, der wird nicht mehr mit Namen erwähnt. Möglicherweise ist es der in 2. Timotheus 4, Vers 14 genannte Störenfried. 2. Timotheus 4, Vers 14, da steht nämlich, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also hier wird Alexander der Schmied nochmal genannt, vielleicht ist es der, wir wissen es nicht ganz genau. Auf jeden Fall auch einer, der gegen Paulus gekämpft hat. Und von den beiden wird gesagt, die haben es gut begonnen im Glauben, aber die haben die Grundprinzipien des Glaubens nicht beachtet. Die hier erwähnt werden, Vertrauen, gutes Gewissen und deshalb haben sie Schiffbruch erlitten. Und am Ende haben wir jetzt nochmal so eine schwierige Stelle. Da steht dann nämlich, die ich dem Satan übergeben habe. Und ich stelle mir die Frage, was heißt das denn nun ganz genau? Und in Kommentaren können wir nachlesen und da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Im Grunde genommen gehen die so nach einem Grundprinzip, diese Antworten unterscheiden sich. Nämlich, es geht darum, dem Teufel ganz und gar übergeben oder dem Teufel nur partiell für ein bestimmtes Ziel übergeben. Das sind so die Antworten, die da gegeben werden. Wenn ich sage, dem Teufel vollkommen übergeben, dann könnte das zum Beispiel sein, dass Paulus für sich dieses Versprechen Jesu in Anspruch genommen haben, was ihr binden werdet auf Erden, das wird auch im Himmel gebunden und was ihr lösen werdet auf Erden, wird auch auf der Erde gelöst. So könnte man das interpretieren. Zu sagen, die haben so weit getrieben, jetzt ist Ende, dir werden deine Sünden nicht mehr vergeben, du bist dem Teufel ausgeliefert. Das wäre eine Antwort. Die das jetzt ganz radikal meint, wo es plötzlich auch um das Heil geht, das wäre eine, die ich hier für unwahrscheinlich halte, weil immer, wenn Paulus mit seinen Gegnern zu tun hat, dann ist sein erstes Ziel, dass sie umkehren und nicht, dass sie ewig verloren gehen. Deshalb würde ich das an dieser Stelle eher nicht so sehen. Es könnte sein, dem Einfluss des Satans für eine gewisse Zeit ausgesetzt, vielleicht oder partiell ausgesetzt, so wie bei Saul. Der hätte ja noch zu Gott umkehren können, aber also mit dem bösen Geist. Da steht ja, Gott hat ihm den bösen Geist geschickt, also in einer gewissen Weise auch dem Satan übergeben. Und der hätte jetzt ja umkehren können, Sünde bereuen können, was er an dieser Stelle so nicht tut. Es könnte auch heißen, einfach aus der Gemeinde ausgeschlossen. Sozusagen, ich übergebe dich dem Satan, du bist jetzt nicht mehr in dem Schutzraum der Gemeinde, wo andere für dich einstehen, andere für dich beten, andere mit dir durch den im Glauben gehen. Das könnte ebenfalls mit gemeint sein. Das Ähnliche gab es auch bei den Juden, wo jemand aus der Synagoge ausgeschlossen werden konnte und der war dann ein bisschen schutzlos. Der hatte nicht mehr den direkten Kontakt zu Gott in der Synagoge. Häufig wurde er auch im Alltag gemieden. Das könnte damit gemeint sein. Es könnte auch sein, ich habe ihm den Nichtchristen übergeben. Und da Paulus ja dann auch sagt, der Teufel ist der Herrscher dieser Welt und der herrscht im Luftraum und dass er ihm sagt, ich jetzt die Ungläubigen, du bist raus aus der Gemeinde und raus aus dem Schutzraum, den Gott dir gegeben hat. Es kann auch sein, eine Bitte um körperliche Züchtigung, sozusagen, ich gebe dem Teufel freien Raum, der kann durch Krankheit oder Leiden dich zum Umdenken bringen. Da in diese Richtung deutet insbesondere der Nachsatz, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Und gezüchtigt werden heißt ja so wie gestraft werden, aber Züchtigung wird ja auch in der Bibel als Erziehungsmittel benutzt und als Erziehungsmittel soll es ja nicht nur Strafe an sich sein, sondern als Ansatz zum Umdenken, zum Neudenken, zum Richtighandeln. Also auch hier dem Satan übergeben, nicht damit sie ewig verloren gehen, sondern damit sie umdenken, dass jetzt kommt eine schwere Zeit für sie, damit sie umdenken und damit sie nicht mehr lästern. Dieses Lästern war ja insbesondere deshalb problematisch, weil sie es als Vertreter der Gemeinde getan haben. Wenn irgendein Ungläubiger falsche Lehren verbreitet, ist das schlimm. Aber es lästert nicht Gott und auch nicht die Gemeinde. Wenn das aber in der Gemeinde geschieht, dann steht das in der Öffentlichkeit so da, das sind die Christen, so sind die Christen, so leben die Christen, so unmoralisch, so lehren die Christen, das vertreten sie und das lästert Gott noch mehr. Und das soll hier eingeschränkt werden. Die Frage, die sich uns dann natürlich auch heute stellt, können wir das heute auch machen? Übergeben wir heute Menschen dem Satan? Also in dieser Weise, dass wir sagen, dein Heil ist jetzt weg, das glaube ich nicht. Den Auftrag sehen wir in der Bibel nirgends und von Heil steht ja auch kein Wort. Aber in der Form von Gemeindezucht zu sagen, für eine Zeit lang müssen wir Leute, die auf nichts anderes hören, aus der Gemeinschaft der Christen ausschließen. Das glaube ich schon. Warum? Zum einen ist es dafür da, damit diese Leute merken, es ist ernst. Es gibt manche Leute in der Gemeinde, die hören auf nichts. Da kannst du dir den Mund wund reden und die hören immer noch nicht drauf. Und dann ist es manchmal nötig, die auch aus der Gemeinschaft der Christen auszuschließen. Es ist auch zum Schutz derer, die noch in der Gemeinde sind. Denken wir an diejenigen Irrlehrer, die hier genannt werden. Die haben sich als Lehrer aufgespielt. Die sind öffentlich aufgetreten und gesagt, so und so will Gott das. Hätte man die nicht ausgeschlossen aus der Gemeinde, hätten sie viele andere mitverführt in der Gemeinde. Auch dafür ist es nötig, zum Schutz der Gemeinde, also zum Umdenken desjenigen, der ausgeschlossen wird, zum Schutz der Gemeinde und auch zum, dass das Bild der Gemeinde in der Öffentlichkeit dadurch klar ist. Wenn du sagst, wir sind Christen und die Ungläubigen schauen auf euch hin und sagen, ihr lebt doch genauso wie alle Ungläubigen auch, da ist es mit dem Zeugnis schlecht. Es soll deutlich werden, wir sollen als Christen anders leben und anders sein. Also auch zum Zeugnis nach außen ist es notwendig, Menschen, die vollkommen daneben sind in der Gemeinde, auszuschließen. Allerdings, dass der Ausschluss ist nicht das Mittel, jetzt sind wir euch los, jetzt alles vorbei, sondern auch der Ausschluss der Gemeindezucht ist ja immer das Ziel, die Leute zurückzuholen, dass sie zur Einsicht kommen, dass sie umkehren, dass sie dann wieder zurückkommen. Und das heißt, man muss natürlich auch mit ihnen sprechen, vielleicht jetzt nicht jeder, aber meinetwegen die Ältesten sollten da den Kontakt weiterführen, Leute zur Umkehr führen, soweit es irgendwie nur möglich ist. Und das ist natürlich in unserer Zeit problematisch, einerseits deshalb, weil es unzählige Gemeinden gibt und dann sagt einer halt, gehe ich in eine andere Gemeinde, suche mir aus, was ich will. Andererseits auch, weil immer Gemeindezucht in der Gefahr steht, dass ein Ältester oder Verantwortlicher eigensüchtig seine Machtposition missbraucht und die Leute ausschließt, die er einfach nicht mag. Und es geht gar nicht um Wahrheit. Natürlich sagt das keiner so deutlich. Also das heißt, hier musste ganz klar geprüft werden, ist das wirklich nötig oder nicht. Und manchmal auch, weil heute keiner mehr wagt, einem anderen zu sagen, das, was du denkst oder sagst oder glaubst, ist falsch. Wir sind heute in einer solchen Zeit des Pluralismus und des Individualismus, dass man sagt, glaub doch, was du willst, mehr oder weniger. Und deshalb ist es schwerfällig zu sagen, also hier, nee, dieses ist moralisch nicht in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Das ist sicherlich auch noch eine andere Schwierigkeit. Also führen wir das durch und mit welcher Motivation? Die Antwort werde ich euch aber jetzt nicht mehr geben, weil die im Text noch nicht drin steht. Das wäre ja hier nur die Aufforderung von Paulus, ich habe das gemacht. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle noch mit euch beten und lade euch ein, da mitzubeten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du Menschen wie Paulus nachgegangen bist und nicht nur wie Paulus, sondern auch uns. Dass du Erbarmen mit uns gehabt hast, selbst da, wo wir von dir wenig wissen wollten, nichts wissen wollten, wo wir falsch gehandelt haben, bevor wir dich gekannt haben, dass du uns nachgegangen bist durch andere Menschen, aber auch ganz selbst nachgegangen bist, dass du unseren Willen, unser Denken verändert hast. Danke, dass du selbst solche schlimmen Typen wie dem Paulus gerettet hast, der Christen getötet, angegriffen, ins Gefängnis geschmissen hat, der dich lächerlich gemacht hat, dass du dem vergeben hast. Danke, dass sich dadurch da drin für uns deine große Liebe zeigt. Danke dafür, dass du uns als wert erachtet hast, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen, dass du uns Kraft gibst für den Alltag, so wie der Paulus das schreibt. Dass du uns erwählt hast, dass du uns eine Aufgabe gegeben hast in unserem Alltag. Danke dafür. Danke, dass du gekommen bist auf die Erde, um hier für uns zu leiden und zu sterben, sodass unsere Schuld vergeben wird und dass wir wissen, dass wir nicht nur hier auf der Erde mit dir leben dürfen, sondern dass wir dann eine Ewigkeit vor uns haben, wo wir wissen, da werden wir mit dir zusammen sein, da werden all die Probleme, die uns hier Kopfschmerzen bereiten, weg sein, mit denen werden wir nichts mehr zu tun haben. Wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft gibst für diesen guten Kampf des Glaubens. Wer uns auch immer angreift, sei es unsere eigene Schwäche oder seien es die Ungläubigen oder seien es die Gläubigen oder der Teufel, dass wir da bei dir stehen, dass wir festhalten an dem Vertrauen auf dich, immer wieder sehen, was du in unserem Leben getan hast und dass wir auch an dem guten Gewissen festhalten, dass wir sehen, wo du uns auch Sachen aufmerksam machst, dass wir die Schlechten lassen und die Guten tun. Und dann vorbereitet sind für schwierige Situationen. Ich möchte dich auch bitten, dass du uns Weisheit gibst, mit schwierigen Leuten in der Gemeinde umzugehen. Mit Leuten, die auf dem falschen Weg sind und die das gar nicht einsehen. Gib du uns da Weisheit zu erkennen und zu unterscheiden, wo die einfach nur anderer Meinung sind als wir aber legitime Meinung oder wo es dann wirklich etwas ist, was deinem Wort total widerspricht. Und gib du uns dann den Mut und auch die Liebe, auf diese Menschen zuzugehen, sie darauf aufmerksam zu machen, damit ihnen geholfen wird und damit du nicht verlästert wirst vor den Menschen und damit nicht andere in der Gemeinde verführt werden. Und hilf uns nicht selbst, zu solchen Menschen zu werden, die dann anderen Anstoß geben oder die weg von dir kommen, auch da, wo wir es mal gut angefangen haben. Danke, dass du uns in dieser Situation nicht allein lässt, sondern durch deinen Heiligen Geist Beistand gibst. Amen.